Ich esse gerne Schokolade. Sie schmeckt mir gut und vor allen Dingen, sie tut mir gut für meine Seele. Das ist ganz toll. Aber ich weiß natürlich auch, sie ist nicht gesund. Ich sollte sie besser nicht essen. Die Bauchfettwerte werden schlechter, die Gefahr des Übergewichts ist da und die Hosen passen nicht mehr. Geht Ihnen das auch so manchmal, dass Sie Dinge haben, wo Sie wissen, das sollten Sie eigentlich nicht tun und Sie tun es trotzdem? Mancher hat Probleme mit Nikotin oder Alkohol oder auch mit den Spielen im Internet. Eigentlich sollten wir es nicht tun und wir tun es trotzdem. Und wenn das so ist und wenn Sie dieses Problem auch haben, dann lade ich Sie jetzt ein auf eine kleine Reise mit dem Apostel Paulus. Der hat nämlich ein ähnliches Problem gehabt. Und wir schlagen den Römerbrief auf. Dort ist Kapitel 7 und wir lesen ab Vers 19. Da heißt es, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und Vers 22, denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde und des Todes. Sie sehen, Paulus hatte ein heftiges Problem. Wahrscheinlich nicht nur ein Problem mit der Schokolade, sondern ihm ging es um die Frage der Annahme bei Gott. Er wollte immer das Gute und hat es nicht geschafft. Und wo ist der Ausweg? Wo ist der Ausweg? Und ich möchte mit Ihnen zusammen einige Verse hier lesen. Und wir werden einen Ausweg sehen, einen Ausweg aus diesem Dilemma. Und Sie spüren diese Verzweiflung. Und da geht es wirklich nicht nur um Schokolade, da geht es um viel schlimmere Dinge. Sie verletzen vielleicht Menschen oder sagen böse Worte und haben sich vorgenommen, ich will das eigentlich nicht mehr tun und tun es trotzdem. Oder Sie sagen, meine nächste Beziehung soll nicht scheitern. Und Sie sind doch wieder daran beteiligt, dass sie scheitert. Geht Ihnen das manchmal so, dass Sie das Gute wollen und das Böse tun? Dieser ewige Kreislauf, aus dem Sie nicht rauskommen? Wo ist der Ausweg? Und wenn Sie das so empfinden, dann empfinden Sie so wie der Apostel Paulus, Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Er war verzweifelt, er konnte nicht mehr, er wusste nicht, was soll er tun. Und dann ganz plötzlich, unvermittelt, ganz plötzlich der nächste Vers, und das ist erstaunlich, was dann kommt. Vers 25, Gott sei Dank durch Jesus Christus, unserem Herrn. Was ist da passiert? Was ist da passiert zwischen diesen beiden Versen? Erst ist er noch so verzweifelt, schildert sein Dilemma und dann, Gott sei Dank durch Jesus Christus. Was hat Jesus Christus gemacht zwischen diesen beiden Versen? Und dann noch weiter, das wird ja noch stärker und das war ein Teil der Antwort. So diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Was ist das denn? Wie hat er sein Problem gelöst? Keine jahrelange Therapie, kein jahrelanges Studium. Nein, er sagt, ich akzeptiere, wie ich lebe. Er führt gewissermaßen ein Doppelleben. Hat Christus ihn sündlos gemacht? Wohl kaum. Nach wie vor hat er diesen Konflikt in sich, aber er zerreißt ihn nicht mehr. Es macht ihm nichts mehr aus. Ist interessant, nicht? Paulus führt ein Doppelleben. Auf der einen Seite tut er die Sünde und das, was er eigentlich nicht tun will, nach wie vor. Und auf der anderen Seite ist er ein gläubiger Mensch, jagt dem Glauben nach, hält sich an Christus. Doppelleben. Wir akzeptieren, dass wir gespalten sind, dass wir sündigen und gleichzeitig leben wir mit Christus. Wie geht das? Was steckt dahinter? Können wir das fassen? Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Schon wieder. Wir leben unser Doppelleben, aber Gott verurteilt uns nicht. Wir leben im Zwiespalt zwischen Sünde und Glauben. Aber Gott verurteilt uns nicht. Das Urteil ist gesprochen, wir sind nicht verurteilt. Gott hat uns angenommen, wir gehören zu ihm. Er schenkt uns das ewige Leben. Die Zerrissenheit, in der wir sind, die bringt uns nicht mehr um. Unsere Verzweiflung ist weg. Gott vergibt uns. Keine Verdammnis für die, die zu Christus gehören. Martin Luther hat das ja auch gesagt. Er sagt, wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Das ist ein Geheimnis, was wir vielleicht gar nicht so erklären können. Und dann wechseln wir und lesen weiter im Römerbrief, was der Paulus dazu sagt. Und wir wechseln die Perspektive, denn das Gesetz des Geistes in Vers 2, das lebendig macht in Jesus Christus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und weiter im zweiten Teil von Vers 3, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Und hier wieder, ganz klar, wir sind nicht verurteilt. Warum? Weil Christus alles für uns auf sich genommen hat. Er ist verurteilt für uns. Deswegen sind wir frei. Vers 4. Damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Die Gerechtigkeit wird in uns erfüllt. Dadurch, dass wir plötzlich sinnlos leben, perfekt, dass wir nur noch das Gute tun? Nein, dadurch nicht. Durch Christus, ja, durch Christus, dass er für uns alles gegeben hat. Er ist gekommen auf diese Welt, er ist gestorben, er hat unser Leben gelebt. Er hat uns frei gemacht. Wir sind freigesprochen. Und dann reden wir nicht mehr über Schokolade oder über sonst irgendetwas. Wir reden über die Wirklichkeit, wie Gott uns sieht. Die Wirklichkeit im Glauben, dass Gott uns freispricht. Und das ist das erste starke Wort, das ich Ihnen heute mitteilen möchte. Das erste starke Wort aus dem Römerbrief. Es gibt keine Verdammnis, keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind. Lassen Sie uns weitergehen in Vers 5 des Kapitel 8. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Und die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Was heißt das? Natürlich, Gott möchte, dass wir anders leben, dass wir das Gute tun. Und deswegen verändert er uns auch. Es verändert sich etwas. Und zwar die Richtung in unserem Leben, die Gesinnung, die verändert sich, wenn Gott in unser Leben kommt. Gott dreht uns gewissermaßen um, dass wir nicht mehr nach den Zielen und den Werten dieser Welt leben, sondern dass wir geistlich gesinnt sind und nach Gottes Werten leben, nach dem Glauben leben. Gott dreht uns um. Weg von einem Leben ohne Gott, das nennt die Bibel fleischlich, hin zu einem Leben mit Gott. Das nennt die Bibel geistlich. Vers 6. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, die ja Gottes Geist in euch wohnt. Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, genau hierum geht's. Das ist der Kern der Botschaft, diese zwei Lebensprinzipien, die in uns sind. Das Gesetz Gottes, weil wir Christus angenommen haben, und das Gesetz der Sünde und des Todes, solange wir auf dieser Welt leben. Das ist das Doppelleben, das ist dieser Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, den wir oft nicht lösen können. Doppelleben. Und die Bibel hat so einige Worte, die einen lauten vielleicht Leib, Fleisch, Welt, Sünde und das bedeutet Tod. Und die anderen Wörter sind Geist, Christus, Gebote und das ist Leben. Und das ist diese Gleichzeitigkeit, dieses Doppelleben. Und das leben wir, solange wir auf dieser Erde sind. Lassen Sie uns weiterlesen, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und Vers 13, und wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ja, Gott hat uns umgedreht. Er hat uns ausgerichtet auf ein geistliches Leben. Er hat unsere Zielrichtung verändert. Wie kann man das vergleichen, illustrieren? Vielleicht, Sie fahren mit einem Auto in irgendeine Richtung und stellen fest, das ist die falsche Richtung. Und dann drehen Sie um. Sie sind noch lange nicht an Ihrem Ziel, wohin Sie eigentlich wollten. Aber Sie haben umgedreht. Sie fahren in die neue Richtung. Sie sind geistliche Menschen ab diesem Zeitpunkt. Gott dreht uns um. Und das ist das zweite starke Wort aus dem Römerbrief. Gott verändert unser Leben. Er macht geistliche Menschen aus uns. Lassen Sie uns weiterlesen. Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermal fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und hier ist es wieder und hier kommt es wieder vor. Der Geist Gottes, der in uns ist und gleichzeitig die Angst, dass wir uns fürchten, dass wir nicht bei Gott angenommen sind, das kommt immer wieder vor. Aber Gott nimmt diese Angst. Warum? Weil wir Kinder Gottes sind. Wir gehören zu ihm. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, egal was passiert. Auch wenn wir mal nicht das Gute tun, auch wenn wir mal das Böse tun, wenn wir scheitern an diesem Dilemma. Gott ist da. Die innere Zerrissenheit hört auf. Gott hat uns angenommen. Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, die wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Und hier ist es wieder. Hier ist es wieder. Das Doppelleben, das Leiden. Ja, solange wir auf dieser Welt sind, leiden wir. In dieser Welt, an dieser Welt, mit dieser Welt und oft scheitern wir und fallen wir. Aber auf der anderen Seite, ist die Herrlichkeit Gottes da, die durch Christus zu uns hinein leuchtet und die uns als Zukunft bevorsteht. Ich fahre manchmal mit meinem Rad durch die Berge des Odenwaldes und das ist ein sehr schöner Buchenwald. Und manchmal scheint dann die Sonne durch die Blätter der Buchen hindurch auf den Weg. Und das erinnert mich so an dieses Bild der Herrlichkeit Gottes, die wir jetzt schon sehen, aber die noch nicht vollkommen da ist. Und es geht weiter, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Vers 21. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Das ist erstaunlich, was Paulus hier schreibt. Er fängt an mit seinem ganz persönlichen Konflikt und weitet das aus und sagt, die ganze Welt, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Befreiung. Sie harrt aus, sie harrt ängstlich aus, in der Vergänglichkeit, dem Tod unterworfen, in diesem Kreislauf fressen und gefressen werden. Und wir sehen das täglich durch die schlimmen Nachrichten, Morde und Kriminalität und Ungerechtigkeit und Umweltverschmutzung. All das ist da. Die ganze Schöpfung, die ganze Kreatur sehnt sich nach Befreiung. Die Schöpfung will frei werden. Vers 23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung. Ja, das Doppelleben in dieser Welt, das zerreißt uns manchmal. Und wir scheitern manchmal. Aber auf der anderen Seite steht die Zukunft Gottes, die Herrlichkeit, die Hoffnung, das neue Leben, was er vor uns gelegt hat. Das Erbe, die Freiheit, all das ist da. All das zeigt Gott uns schon. Und deswegen ist dieses dritte starke Wort: Wir sind Kinder Gottes. Und deswegen wird es aufhören mit diesem Schlamassel auf dieser Welt, weil wir Kinder Gottes sind. Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Mehr noch, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Niemand. Wahrscheinlich nicht mal wir selbst. Und auch hier, und das zieht sich durch, durch die Kapitel 7 und 8 des Römerbriefes. Gott macht gerecht. Gott macht uns frei. Er verurteilt uns nicht. Gott tritt für uns ein. Gott gibt uns seinen Geist. Wir sind Kinder Gottes. Ja, wir sind vom Doppelleben gezeichnet. Das ist die Lebenswirklichkeit, die wir alle erleben. Aber wir sind doch gleichzeitig Auserwählte Gottes. Denn Gott hat uns seine Zukunft gegeben. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem Höhepunkt aus diesen Versen, die wir gelesen haben. Und Sie wissen noch, es hat alles angefangen. Es hat angefangen mit dieser Schokolade. Mit der Schokolade hat es angefangen. Das war mein Konflikt. Und dann sind wir zu dem Konflikt des Paulus gekommen. Und jetzt kommen wir zu den Zusagen Gottes, die wir schon gehört haben. Aber die größte Zusage werden wir jetzt lesen. Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet. Den ganzen Tag sind wir geachtet wie Schlachtschafe. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ja, wer will uns scheiden? Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Niemand. Nein, niemand, nicht die Welt, in der wir leben, nicht die Bosheit, nicht die Angst, nicht die Gewalt, nicht die Ungerechtigkeit, nicht die Verfolgung, nicht das, was uns hineintreiben will in den teuflischen Strudel, damit wir untergehen. Nichts wird uns scheiden, denn wir überwinden, wir halten Stand, wir sind stark durch den, der uns geliebt hat. Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, ja, weder Tod noch Leben, nicht die Vergänglichkeit, keine Krankheit, nicht den Krebs, den ich hatte, nicht die komplizierte chronische Nervenkrankheit, die ich habe, nichts von dem kann uns trennen. Auch nicht das Schöne, was uns ablenken will, der Reichtum, die Karriere. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, keine Regierung, keine Diktatoren, keine Unterdrückung, keine Süchte, keine Leidenschaften, nichts kann uns trennen. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Nichts, was uns aus der Vergangenheit belastet. Nicht unsere Traditionen, nicht unsere Erziehung, nicht unsere Erbkrankheiten. Nichts kann uns trennen. Auch nicht das, was kommt. Die Karriere, Schicksalsschläge, Katastrophen. Nicht mal unsere eigene Schwachheit. Weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das vierte starke Wort von heute. Das vierte starke Wort. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Wir haben angefangen damit und haben gesagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und wir haben gehört davon, dass Christus uns umdreht, dass er uns zu geistlichen Menschen macht. Und wir haben gehört davon, dass er uns eine Hoffnung gibt, eine Hoffnung auf die neue Erde mit ihm. Und zuletzt haben wir gelesen, nichts kann uns scheiden, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Gestatten Sie mir ein persönliches Wort. Ich habe schon erwähnt, ich habe eine Krebsdiagnose gehabt. Prostatakrebs, ja, üblich, aber für mich war Krebs immer gleich tot. Ich habe es überwunden. Ich danke Gott dafür. Und dieses Wort, was dort steht, es gibt keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind. Das hat mir geholfen in dieser Situation, weil ich viel Angst hatte. Und danach habe ich eine Nervenkrankheit gekriegt. Kompliziert, chronisch werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben mit mich plagen müssen. Aber ich weiß, nichts kann mich scheiden von seiner Liebe. Auch nicht diese Krankheit, diese unendlichen Schmerzen. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Ja, wir leben in den zwei Welten. Wir leben in den zwei Welten. Wir erleben das Dilemma zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Häufig tun wir nicht das, was gut ist, was wir eigentlich tun wollen. Aber ich möchte Ihnen hier im Namen Gottes zusprechen. Nehmen Sie dieses Wort Gottes, dieses Angebot an. Vertrauen Sie darauf. Sie sind nicht verurteilt, weil Sie Christus angenommen haben. Gott verurteilt Sie nicht. Und Sie können sich auf seine Liebe verlassen. Sie sind nicht ausgeliefert dem, was hier in der Welt so hin und her geht. Nein, Gott ist da, der Sie liebt und der Sie hält und der Sie fängt. Und das ist die starke Botschaft. Und die können wir einordnen in unser Leben, in dem, was uns alles zustößt und passiert. Gottes Worte sind klar und deutlich. Niemand ist verurteilt, der in Jesus Christus lebt, wer an ihn glaubt. Nichts, nichts kann uns scheiden von seiner Liebe. Und wir brauchen keine Angst mehr haben, keine Angst mehr haben. Gott ist da. Gott ist stärker als unsere Angst. Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das rufe ich Ihnen heute zu, in der Vollmacht des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dein Wort für uns gegeben hast. Ja, wir spüren dieses Dilemma immer wieder, dass wir das Gute wollen und doch häufig nicht tun. Wir tun es nicht, obwohl wir es wollen. Und wir danken dir deshalb für dein Wort, dass du uns angenommen hast, dass du uns gerufen hast zur Hoffnung, dass du uns befreit hast, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Und dass du uns liebst. Und ich bitte dich, lieber Herr Jesus, dass du jedem, der jetzt dieser Predigt zusieht, dass du jedem dieses Gespür gibst deiner Liebe. Denn nichts, nichts auf dieser Welt kann uns scheiden von deiner Liebe. Und dafür danke ich dir. Amen.